Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live, willkommen beim Duell, auf das heute sicher sehr, sehr viele gewartet haben. Es ist ein historischer Tag in der österreichischen Innenpolitik. Das, was sich die letzten Tage abgezeichnet hat, ist heute offiziell geworden. Blau-Schwarz ist geplatzt. Herbert Kickl hat den Regierungsauftrag zurückgelegt. Ich darf herzlich im Studio begrüßen Josef Czapp und Peter Westenthaler. Und Herr Westenthaler, ich glaube, an einem Tag wie heute muss ich mit Ihnen starten. Was ist da passiert in den letzten Tagen? Woran ist diese Koalition gescheitert? Und vor allem, wann war der Moment, wo das gekippt ist?
Ja, zunächst einmal ist das ein emotionaler Tag, der mir wehtut. Denn Österreich hätte große Chance gehabt, unter einem Kanzler Herbert Kickl eine wirkliche Reformära einzuleiten. Mit einem besseren Morgen, mit einer besseren Zukunft für das Land, mit echten Reformen. Das wollte Herbert Kickl, er wollte eine politische Ära, die neu ist, einleiten, Trendwende, eine Erneuerung. Und leider kommt das jetzt nicht zustande. Es tut mir weh, weil jetzt läuft Österreich Gefahr, dass das quasi more of the same passiert. Und die ersten Statements und Ansagen der Systemparteien deuten ja darauf hin, dass sich die jetzt wieder zusammenkuscheln wollen. Zum Teil ja skurril, was da heute von denen abgegeben worden ist. Also die schon mal gescheitert sind, wollen sie jetzt wieder zusammensetzen. Egal, die Frage scheint mir aber eher, warum kam es dazu? Und das ist die berechtigte Frage. Und mein Schluss ist, aufgrund der Beobachtungen, die wir alle ja miterlebt haben, dass die ÖVP keine einzige Sekunde ernsthaft verhandelt hat. Diese ÖVP wollte das nicht. Sie wollte auf Bruch verhandeln, sie wollte Herbert Kickl vorführen, sie wollte von Anfang an keine Lösung haben. Sie waren am Beginn der Verhandlungen, Anfang Jänner, geschockt vom plötzlichen Rücktritt ihres Parteiobmannes und Bundeskanzlers Nehammer. Da waren sie in einer Schockstarre. Keiner wusste, wo es lang geht. Da passierte dann diese 180-Grad-Wende des Herrn Stocker vom schwersten Kickl-Kritiker plötzlich zu Gesprächen. Das hat ja keiner verstanden, was da passiert ist. Ich glaube nicht einmal, der Stocker selber hat es verstanden, mit welcher Geschwindigkeit er sich da um 180 Grad gedreht hat. Ich glaube, dass da ein paar Tage so ein Lucidum-Intervallum war, wo überlegt worden ist, naja, jetzt reden wir mal. Aber je länger das gedauert hat, desto mehr kommt man zum Schluss, und das ist der zweite Schluss, den ich heute ziehe, dass diese ÖVP aufgehört hat zu existieren. Und wie meine ich das? Die ÖVP hat aufgehört zu existieren als österreichische Partei. Das Ö in ÖVP kann die ÖVP jetzt künftig streichen. Das ist keine österreichische Partei mehr, sondern das ist eine vom Ausland fremdbestimmte Organisation, die von EU-Seite, von der Leyen, von der EVP und von den ganzen Deep State Fanatikern und Gruppierungen, WHO, EU etc., in Wahrheit derartig an der Leine, an der Kurzen geführt wird, dass es von Haus aus gar nicht möglich war, einen Bundeskanzler Kickl, eine Erneuerungsregierung zu bilden. Das ist der Schluss, den man heute ziehen muss, denn ansonsten kann eine Regierung nicht an einem Innenministerium scheitern. Das ist ja völlig absurd, außer es gibt nur eine zweite Erklärung, die kann ich nicht beurteilen, dass die ÖVP so viele Leichen unter dem Innenministerium liegen hat, politische, dass sie gar nicht in der Lage ist, dieses Innenministerium aus der Hand zu geben. Ist auch eine Variante, auch eine Möglichkeit. Aber ansonsten, die ÖVP hat von Anfang an auf Bruch verhandelt. In dieser kurzen Zeit, wo es inhaltlich war, ich war ja selbst Teilnehmer des Verhandlungsteams Medien, es war unfassbar, wie dort von Haus aus gemauert worden ist. Es wurde ja gegen alles gemauert, sogar gegen die eigenen Ideen. Wir haben dann Spaß gemacht, eigene ÖVP-Ideen in diesen Verhandlungskreis einzubringen, und da hat die Frau Raab sofort gesagt, nein, das wollen wir alles nicht. Also auch zu den eigenen Ideen haben sie am Ende Nein gesagt. Das heißt, die haben ja gegen sich selbst dort verhandelt. Und das ist in Wahrheit der Sukkus. Es waren Scheinverhandlungen, es war auf Bruch angelegt, und die ÖVP hatte zum Ziel gehabt, Herbert Kickl quasi als jemanden darzustellen, der mit dem Regierungsbildungsauftrag gescheitert ist. Das ist übrigens auch die Auflösung der Forderung der ÖVP, gleich nach der Wahl Herbert Kickl doch gleich den Regierungsbildungsauftrag zu geben. Denn das war schon von Haus aus so geplant, diese Strategie. Und daher wollte die ÖVP das von Haus aus machen. Das Ergebnis ist, dass wir eine Volkspartei haben, die in allem, was sie in den letzten Monaten und Jahren gemacht hat, gescheitert ist. Sie hat das Land an die Wand gefahren, wirtschaftlich, ökonomisch, budgetär das größte Defizit über 400 Milliarden aufgebaut. Jetzt 20 Milliarden neues Defizit, das zu finanzieren gilt. Sie hat die Unternehmer betrogen, sie hat die Wirtschaft betrogen, sie hat die Menschen betrogen, indem sie ihnen das Geld weggenommen haben, keine Inflationsmaßnahmen. Sie hat bei den EU-Wahlen alles verloren, ist nicht mehr Erster, sie hat bei der Nationalratswahl verloren. Jetzt hat sie auch alle Regierungsverhandlungen verloren. Auch da ist sie gescheitert, und zwar mit allen. Es kommt ja nicht von irgendwo, dass diese ÖVP jetzt mit eine Runde mit allen Parteien gemacht hat und ist am Ende mit allen gescheitert. Das heißt, diese ÖVP, jetzt kommt der zweite Buchstabe in der ÖVP, also Ö ist weg, Österreich ist eine fremdbestimmte Partei, und das Wort V steht nicht mehr für Volks-, sondern für Verliererpartei. Und mit so einer Partei kann man dann keine Koalition bilden. Und man ist immer die Frage, oder wahrscheinlich der Anspruch, lieber nicht regieren, als mit den Falschen regieren. Und diese ÖVP ist so falsch und hinterhältig, dass man mit diesen Menschen gar nicht regieren kann, die da am Ruder sind. Und daher hat Herbert Kickl zu Recht die Reißleine gezogen, weil es nicht möglich war, diese Partei, mit dieser Partei zu kollidieren. Jetzt komme ich noch zu einem letzten Satz, was mir wichtig ist. Es wird jetzt von der ÖVP und auch von den vereinten Systemmedien ein Popanz aufgebaut, und der lautet, Herbert Kickl wäre im Machtrausch gewesen. Und allein dieser Satz ist sowas von skurril und sowas von unglaubwürdig. Schon allein in diesem Satz liegt ein derartiger Widerspruch drinnen. Wäre Kickl tatsächlich im Machtrausch gewesen, was hätte er dann gemacht? Er hätte dem Ziel, dass er Bundeskanzler wird, alles untergeordnet. Kanzler oder nix, so auf die Art. Das wäre Machtrausch gewesen, zu sagen, ich verrate meine Wähler, ich verrate meine Partei, nur dass ich Kanzler werde. Das ist Machtrausch. Das wäre Machtrausch gewesen. Aber was hat Herbert Kickl heute gemacht? Er hat auf den Kanzler verzichtet. Tut mir im Herzen weh, tut mir wirklich weh, weil als Freiheitlicher ich mich sehr darauf gefreut hätte, endlich einmal jemanden zu sehen, der in der Funktion des Kanzlers auch das Land reformiert. Aber er hat auf diese Aufgabe verzichtet, weil er gesehen hat, mit der ÖVP geht es nicht. Das hat mit Machtrausch nichts zu tun. Er hat der ÖVP 7 wesentliche Ministerien angeboten und für die eigene Partei 6 für sich reklamiert. Also der kleinere Juniorpartner hätte um ein Ministerium sogar mehr bekommen. Am Schluss sogar noch 2 Kompetenzen mehr, nämlich EU und Kunst und Kultur, auch noch großzügig herübergeschunkelt. Und die ÖVP ist darauf nicht eingestiegen. Das heißt, nicht Kickl ist im Machtrausch gewesen, sondern es war die ÖVP, die geglaubt hat, als Zweite, wie zu verhandeln, wie wenn sie die absolute Mehrheit hätte. Zum Schluss, es gibt noch ein anderes Gerücht, dass es nämlich in Wahrheit gar nicht am Innenministerium gescheitert ist, sondern daran, dass man sich auf einen unabhängigen Justizminister geeinigt hat. Denn das tut der ÖVP am meisten weh, wie man sieht. Jetzt ist der nächste ÖVPler angeklagt mit Brandstätter. Die ganze ÖVP ist angeklagt, Verbandsklage, Korruptionsverfahren noch und nöcher. Und möglicherweise war das auch ein Grund, dass die Freiheitliche Partei darauf bestanden hat, dass das Justizministerium unabhängig geführt werden soll. Und das wollte die ÖVP auch nicht haben. Also es gibt viele Gründe, und in der zweiten Runde können wir das ja noch machen.
So, war heute ein bisschen ein längeres Eingangs.
Ja, war notwendig.
Aber wollte gerade sagen, aufgrund der Aktualität auch, glaube ich, ganz gut. Josef Czap, wie sehen Sie das? Für Sie ein Freudentag, dass das geplatzt ist, oder wie beurteilen Sie diese Verhandlungen?
Schauen Sie, ich bin in erster Linie ein Österreicher und bin sehr traurig, dass jetzt zu Recht zum Teil Kommentatoren, Journalisten, Analysten, Politikwissenschaftler alle schreiben, jetzt wisst ihr, Monate sind verloren gegangen durch erfolglose Verhandlungen letztlich aller 5 Parteien. Das muss man mal so sagen, das ist mal ein Resümee. Ja. Und das tut mir weh, weil das für Österreich nicht gut ist, weil es ist jetzt wirklich, das wird oft so wie in Sonntagsreden, ne? Standortsicher, die Wirtschaft unterstützen, Schuldenabbau, die Bildung verbessern. Da gibt es ja ganze Litaneien werden immer gehalten. Und am Ende des Tages natürlich kaum berücksichtigt, wie soll das finanziert werden und wie kann man die Schulden abbauen. Und das ist die entscheidende Frage. Und normalerweise streite ich eigentlich darüber. Ja, ich verstehe nur vieles nicht, weil ich habe selber mitgewirkt an so Regierungsverhandlungen, zum Beispiel diese Sucht, alles aufs Papier zu schreiben und dann rote Striche, grüne Striche, was ist gut, was ist schlecht. Und dann gibt es immer einen Kobold drinnen, ja, der das dann nimmt und dann an die Öffentlichkeit schickt. Ja. Zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben. Ja. Da ist das niedergeschrieben worden, wo man sich geeinigt hat. Und wir haben eine ganze Litaneien, Wissenschaftler-Symposien, hunderte Beteiligte und am Schluss hat keiner mehr gewusst, wo es überhaupt ist. Und die Finanzierung hat sowieso nie oder später oder nicht ausreichend oder gar nicht Behandlung gefunden. Das war anders. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, diese Kritik am gesamten politischen Personal, die hat was, jetzt im speziellen engeren Sinn, was diese Verhandlungsgeschichten betreffen, weil vom Ergebnis her kommt es raus, seit dem 29. September gibt es noch immer keine Regierung. Das ist das Ergebnis. So, das ist das, was ich bitter finde. Ja. Und ganz schlecht und für Österreich ganz, ganz schlecht. Und in Europa und außerhalb Österreichs waren wir immer so stolz auf unser Image, auf unsere Wirkung. So viel Goldmedaillen, Silbermedaillen können wir gar nicht gewinnen in Saalbach, damit wir da sozusagen einen Ausgleich noch finden zu dem, was da jetzt produziert und geschickt wird. Nur in einem Punkt muss ich sagen, also Macht fern oder Macht scheu ist die ÖVP nicht. Ja, was ich miterlebt habe, war das bei denen immer eines der wesentlichsten Punkte. Wer sitzt wo? Wer hat welches Amt? Jetzt würde ich nicht sagen, dass die Blauen sozusagen jungfräulich sind und dass die irgendwie Scheu haben, auch hier Positionen zu begleiten. Ja, das will ich absolut nicht sagen. Aber ich meine, es wäre besser gewesen, wenn die ÖVP die Aussendung gemacht hätte, es ist gescheitert, weil wir beiden Verhandler zu machtgeil sind. Und weil wir uns auseinandergestritten haben an Dingen, die die Österreicherinnen und Österreicher erst zu guter Letzt interessiert, wie er wo, welcher Minister und welches Amt hat, sondern eher, die wollen immer nur wissen, wie wird mein Leben günstiger, besser, wie zahle ich weniger Miete, weniger für die Heizung, weniger beim Einkaufen, die Teuerung, die Inflation, die mein Enkel soll es besser haben, die Bildung, die Ausbildung. Und ja, nicht, da gebe ich auch, da bin ich bei denen, die das immer gesagt haben. Und dann muss man aufpassen, wer kommt ins Land, ja, wer kommt nach Österreich, wer will da leben, ja, aus dem Ausland. Also das sind die Punkte. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mir gefällt die ganze Zeit und ich bin tief betroffen, dass es da nicht gelungen ist, dass es hier mehr in diese Richtung geht. Ansonsten, ich habe keine Häme, ich habe keine Schadenfreude, gar nichts. Ich bin traurig wegen Österreich. Das ist für mich das Entscheidende.
Aber man muss ja schon hinter die Kulissen ein bisschen schauen, mit welchem Verhandlungsstil diese ÖVP da agitiert und agiert hat. Und wenn man das analysiert, und zwar, ich versuche das objektiv zu analysieren, muss man zum Schluss kommen, die wollten das einfach nicht. Die Frage, die dahinter steckt, ist, warum wollten sie das nicht? Und meine Antwort ist, weil sie fremdbestimmt sind, weil sie vom Ausland gelenkt sind. Sie sind keine Österreich-Partei mehr. Ihnen ist Österreich völlig egal. Es geht ihnen nur mehr darum, eingebettet zu sein im Deep State von Europa, der wiederum bei der EU angesiedelt ist, bei der WHO und all diese Organisationen, bei der deutschen CDU, die jetzt gerade Wahlkampf hat, die ebenfalls hineingefunkt hat nach Österreich. Da hat sich die ÖVP nie gewehrt, sondern sie hat immer abgenickt. Ja, ja, das machen wir. Und es war schon interessant, dass zuerst einmal 14 Tage lang 13 Verhandlungsteams miteinander verhandelt haben, sehr engagiert, stundenlang, jeden Tag, Tag und Nacht verhandelt haben. Und dann sind die auf einmal fertig, das war Anfang Februar, und auf einmal kommt die ÖVP um die Ecke, nämlich der Herr Stocker, und sagt, ich will mit euch jetzt gar nicht, nämlich auf Chefverhandlerebene. Nachdem die Teams fertig waren, haben sie die Chefverhandler getroffen. Und auf einmal sagt der ÖVP zu den damals wahrscheinlich sogar verdutzten FPÖlern, ich will jetzt mit euch gar nicht über die Inhalte reden, sondern ab heute reden wir nur mehr um die Ressorts, nur mehr um die Posten. Und das war ein Kardinalfehler eigentlich von Verhandlungen, weil du weißt, wie das ist, über Posten und Ministerien spricht man am Schluss. Aber die ÖVP hat das nicht als Fehler gesehen, sondern als Absprungsbasis. Das war die Absprungsbasis, weil sie genau gewusst haben, dass die Kernkompetenz der Freiheitlichen im Innenministerium liegt. Nein, noch nicht. Seit Jörg Haider ist das Kernkompetenz. Zuwanderung, Asyl, Missbrauch, Kriminalität. Das ist die Kernkompetenz der Freiheitlichen Partei. Und die ÖVP hat kalkuliert, gewusst, dass es daran scheitern wird. Daran ist es am Ende auch gescheitert. Und das war das Problem. Und dann sind dazwischen so Versatzstücke gekommen, die ja zum Teil schon belustigen, wie sie das durchgestreamt haben, durchgeframed haben. Und zwar den Satz, wir können der Freiheitlichen Partei das Innenministerium nicht überlassen, weil die internationalen Geheimdienste das nicht wollen. Die würden uns isolieren, haben sie gesagt. Im Übrigen, als das Attentat von Wien 2020 mit einem Toten und 23 Verletzten, oder vier Toten und 23 Verletzten stattgefunden hat, hat die ÖVP das Innenministerium gehabt. Und da haben sie gescheitert mit ihren Geheimdiensten. Das hat stattgefunden, obwohl man gewusst hat, der war schon Wochen einkaufen. Sollte man nur sagen. Und jetzt ist ja, die Erde hat sich ja weitergedreht. Nicht nur, dass Donald Trump in Amerika Präsident geworden ist und Herbert Kickl zur Trump-Administration, also auch zu den amerikanischen Geheimdiensten den besten Draht hat und dort überhaupt keiner ein Problem mit Herbert Kickl und seiner Partei hat. Oder seit letzten Freitag der Likud-Block von Benjamin Netanyahu, die amtierende Regierungspartei Israels, Observer-Mitglied der Patrioten für Europa, also jener Gruppe, wo auch die Freiheitliche Partei drinnen ist, geworden ist. Also auch die israelischen Geheimdienste haben überhaupt kein Problem mit der Freiheitlichen Partei und Herbert Kickl in einer Regierung. Wer bleibt dann nur über, fragt man sich. Die Holländer haben kein Problem, die Italiener haben kein Problem. Man fragt sich, welchen Popanz hier die ÖVP als vorgeschobenes Argument hingestellt hat, weil angebliche anonyme Geheimdienste das nicht wollen, dürfen wir das Innenministerium nehmen. Skurril. Das ist völlig skurril und nicht nachvollziehbar. Oder wenn man sagt, wir verhandeln auf Augenhöhe, dann frage ich mich wirklich, wie fair kann man eigentlich noch sein, als dass man dem kleineren Regierungspartner die wesentlichsten Ministerien, Wirtschaftsstandort, Infrastruktur, sogar Soziales am Ende, die wesentlichen Ministerien überlässt, nämlich 7 an der Zahl, und eine stärkere Partei nur 6 letztlich für sich in Anspruch nimmt. Also weniger, weniger natürlich, und jene Ministerien der ÖVP zugesteht, für die sie die Kernkompetenz haben. Logisch, Landwirtschaft, Wirtschaft, überhaupt kein Problem. Aber die ÖVP umgekehrt nicht einsehen wollte, dass das Innenministerium Kernkompetenz der Freiheitlichen Partei ist. Und ich glaube, Moment, und jetzt kommt dann heute in der Früh, und da, ich habe immer einen großen Respekt vom Landeshauptmann Wallner in Vorarlberg gehabt, aber der ist ein besonderes Schlacherl und der ist ein besonderer machtgeiler Politiker. Der kommt dann heute in der Früh um die Ecke und richtet uns aus dem fernen Vorarlberg über, durch das Loch, was da bohrt haben, nämlich durch diesen Altbergtunnel aus, nach Wien, schreit er, der Herbert Kickl und die Freiheitliche Partei wären machtgeil, weil sie in der Ressortaufteilung nicht auf die ÖVP-Forderungen eingehen. Obwohl die ÖVP mehr Ministerien gekriegt haben. Und jetzt schaue ich mir das in Vorarlberg an, wie das dort eigentlich ausgegangen ist. Das ist noch gar nicht so lange her. Da gibt es ein Mandatsverhältnis. 15 Mandate hat bei der letzten Wahl die ÖVP gemacht, 11 die FPÖ. Also nur 4 Mandate Unterschied. Und wisst ihr, wie dort die Ressortaufteilung ist? In Vorarlberg des Herrn Wallners. 5 ÖVP, 2 FPÖ. 5-2. Das ist der Machtrausch des Herrn Wallner in Vorarlberg, der dort durchgezogen hat, der die Freiheitliche Partei dort im Wald über den Tisch gezogen hat und der uns in Wien ausrichtet, der FPÖ, ja, ich wollte es nicht eingehen auf die Ressorts der ÖVP. Das ist ja lächerlich. Also was da passiert in der ÖVP, das ist eine Konkursmasse nur mit dieser ÖVP. Die ist überhaupt nicht fähig mehr zu regieren. Und mir tut es daher das Zweite, was mir im Herzen heute tut. Nicht nur, dass es nicht die Möglichkeit gibt, dass Kanzler Kickl zeigen kann, dass er es kann, sondern das Zweite, was mir im Herzen wieder ist, dass es keine Alternative dazu gibt, dass eine SPÖ nach wie vor verharrt, wirklich auf ihren Positionen und sagt, ja, mit der FPÖ niemals, niemals mit einer FPÖ, obwohl das der Dosko Ziel Gott sei Dank ja relativiert hat am Sonntag in der Pressestunde und gesagt hat, das muss aufgemacht werden. Stell dir vor, es gäbe jetzt keinen Babler und keine Marxistengruppe in der SPÖ, sondern Führungsorgane, Führungsfunktionäre fern von Babler und Ludwig, eher in Richtung Dosko Ziel, die ein normales Demokratieverständnis haben. Übrigens hat der Josef Czap. Und die würden sagen, okay, das ist gescheitert, wir stehen zur Verfügung. Wir führen Gespräche mit der Freiheitlichen Partei für eine sozial gerechte Zusammenarbeit einer Regierung. Passiert aber nicht, weil sie die dort einzementiert haben. Und so ist diese gescheiterte ÖVP einzementiert für immer und ewig in einer Regierung. Und da kommt das Kotzen in Wahrheit, dass die ständig, die verlieren wollen und 13% verloren. ziehen so ein Zinnober, ein Kasperltheater von Scheinverhandlungen und sitzen dann wieder in einer Regierung. Das ist der Wahnsinn, was mich so stört.
Also, was mich von Haus aus immer gewundert hat, mit welcher Nonchalance die ÖVP auf die Kanzlerposition bereit war zu verzichten. Da war ich mir schon von Haus aus doch.
Da stimmt was nicht.
Ja. Da geht einmal der Näher ist gegangen. Ist, ich weiß bis heute übrigens nicht, warum es nicht möglich war, dass die drei da zusammengekommen sind, weil da müssen wir die Neos befragen. Die Neos, die so heute mit dem Flattern jetzt, wie die Unschuldsengel.
Das sind sie eh wieder
Ja.
Das sind die besten Kasperl in der Republik.
Das sind die blinden Kasperl sind das. Auf die bin ich richtig, auf die Bundesneos bin ich richtig, also bass, ja, weil die haben das ja in Wahrheit begonnen, in die Luft zu jagen. Also das war es ja. Und wir haben immer nur gesagt, die Reformen sind nicht durchsetzbar und haben nicht gesagt, welche Reformen. Ja. Also da, auf die wäre ich wirklich, die auf meiner Listen, auf meiner politischen Kritikliste ganz, ganz normal. Es kommt noch was dazu. Also jedenfalls, die ÖVP hat sich gesagt, und wann das jetzt daneben geht, das Schlimmste, was uns passieren kann, auf das werden wir dann darauf drängen, dass wir den Bundeskanzler behalten. Das ist ja genau der wahre Hintergrund. Also das ist der Punkt. Ja. Und daher werden die natürlich schauen, eine Lösung anzustreben, dass der Bundeskanzler weiterbleibt. Ob das Schallenberg ist oder ob das der Stocker ist, weiß ich nicht. Aber es ist in wahrscheinlich im Hinterkopf zu sein. Und sage ich noch was dazu. Die SPÖ, die früher, die vor der ÖVP war, hat die SPÖ erstens mal immer am Schluss die Ämtergeschichte diskutiert. Ganz am Schluss.
Immer
so. Ja. Dann haben wir vorher die inhaltlichen Sachen geregelt. Ja, und sogar habe ich den Auftrag gehabt, auch mit den Freiheitlichen zu reden. Jedes Mal, wenn der Regierung kommt, hat es geheißen, red aber auf Club-Ebene mit den Freiheitlichen, schauen wir, wie die sich da inhaltlich entwickeln. Gibt es da Berührungspunkte, wenn es nicht für eine Regierungszusammenarbeit gibt, dann wenigstens im Parlament, was es auch gegeben hat. Mit der starken FPÖ haben wir in einer Nacht die ÖVP niedergestimmt bei der Abschaffung der Studiengebühren, Mehrwertsteuergeschichten und so weiter. Sage ich nur so am Rande. Aber die SPÖ hat gehabt, den Bundeskanzler, den Finanzminister und den Innenminister. Das war, wie die SPÖ an der Regierung war. Und jetzt sage ich noch was dazu. Ich glaube, was wir zu wenig diskutieren, ist, wenn es um den Innenminister geht, das mit den Geheimdiensten kann ich nicht beurteilen, in dem Milieu bewege ich mich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Also, ich tue mir den Kragen nicht aufschneiden und den Hut nicht einziehen. Ich kann dazu nichts sagen. An Ledermantel habe ich auch nicht. Aber es geht darum, es geht um den ÖAB. Ja. Und die Posten, Ämter und vor allem die niederösterreichischen ÖAB, das hat man vergessen dabei. Und das waren die wirklich Starken. Und dann war das so ganz arg, wie die Mikl Leitner da plötzlich dahergekommen ist und da so den Appell gerichtet hat, wahrscheinlich im Auftrag des niederösterreichischen ÖAB, gäbe es doch eine Ruhe, verzichtet aufs Innenministerium, ich brauche das dringend in meiner Landespartei. Diese Punkte sind in Wahrheit der Hintergrund für das. Ich bin froh, jetzt gibt es wieder ein Zurück an den Staat. Ja, die Sozialdemokraten haben eine Chance, vielleicht wieder sich doch noch einzubringen. Also, aber ich habe keine Häme. Ich finde, es ist das gesamte Bild, sowohl der Verhandlungen der drei Parteien wie der Verhandlungen der zwei Parteien, das ist für Österreich schlecht.
Wir reden gleich weiter, machen eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich wieder zurück.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Peter Westenthal und Josef Czap sind zu Gast an diesem extrem spannenden Tag in der österreichischen Innenpolitik. Blau-Schwarz ist geplatzt. Seit heute wissen wir es auch offiziell. Jetzt muss man sagen, kommunikativ war das ja von beiden Seiten in den letzten Stunden und Tagen ein sehr merkwürdiges Schauspiel, das da abgeliefert wurde. Primär Kommunikation über die Medien, über Social Media hat man sich die Dinge ausgerichtet. Wie sehr sind die beiden Parteien beschädigt? Wie sehr ist aber auch überhaupt die Politik beschädigt durch dieses Schauspiel der letzten Stunden und Tage?
Sicher wird es einen Vertrauensverlust geben, wobei sagen wir, in meiner höher aktiveren Zeit als jetzt hat es natürlich so viel mit sozialen Medien und dass man sich was ausrichtet, nicht gegeben. Sondern es hat eine Verhandlungsdisziplin gegeben. Und Verhandlungsdisziplin heißt, da setzt man sich zusammen und wenn eine Gruppe beieinander sitzt und da sitzen nicht beieinander 300 Leute oder 200 oder sonst was, sondern da werden wirklich Gruppen gebildet, die einen politischen Auftrag haben. Die heißt, okay, wir verhandeln auf zustande kommen und nicht na schauen wir, was da was rauskommt. Ja. Sondern da muss irgendwie ein Wille auch dahinter sein. Schau, was ich kommunikativ nicht verstanden habe, da muss ich beide kritisieren. Die eine Kritik, die ich anzubringen habe, ist, der Stocker ist kein Kommunikationsgenie. Ja, ich meine, das Einzige, was mir gefallen hat, wie er erklärt hat, unter welchen psychischen Problemen er sich um 180 Grad gedreht hat und dann vom Kickl-Gegner zum Kickl-Freund wurde, kurzfristig nur. Ja. Und ich habe immer gesagt, auch in der Sendung, einer, der sich einmal 180 dreht, dreht sich auch ein zweites Mal. Bitte, jetzt haben wir es, er dreht sich gerade ein zweites Mal. Also ich frage mich, mit welcher Impertinenz die ÖVP glaubt, dass die ewig, egal mit welchen Methoden, und ich behaupte, die Protokolle kommen von der ÖVP, von den Zweierrunden, und die Protokolle, die du vorgelesen hast, Peter Westenthaler, die Dreiergeschichte, ist auch von der ÖVP gekommen.
Das gibt es ja gar nicht. Das kann ich sogar bestätigen.
Ja, eben. Ja. Also das war so. Also das ist natürlich etwas, das hat es früher nicht gegeben. Und früher hat man auch nicht so dämliche Protokolle geführt, ja, wo quasi jeder, der sich hinter den Ohrwaschel kratzt, da drinnen vermerkt ist. Das ist sowas Dummes. Musst du einmal machen, aber das ist letztlich gemacht. Und meine Kritik am Kickl ist, ich sage nicht einmal, ob er beweglich sein soll oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, ich bin nicht dabei. Ich teile viele seiner Rhetorik oder auch Inhalte teile ich nicht. Manches habe ich auch hier in dem Rahmen, siehe die Covid-Geschichte und die ganze Auseinandersetzung rund um die Impfpflicht, das habe ich damals geteilt. Ich verstehe nicht, warum am Höhepunkt dieser Auseinandersetzung er eine Botschaft macht an den Kongress der Vox, der Rechten, Superrechten in ganz Europa. Warum muss das sein? Ja, ist er dort Teil? Ist ihm das wichtiger? Das Zweite ist die AfD. Alles Gute an die AfD, die in Teilen vom deutschen Verfassungsgerichtshof als rechtsextrem bezeichnet wird oder beschrieben wird. Das verstehe ich nicht, ja, was er da, warum das sein muss. Und zu sagen, Orban ist ein Vorbild, ja, das gibt allen anderen, die den Orban nicht mögen und teilweise auch zu Recht kritisieren, natürlich alle möglichen Argumente. So, das ist meine Kritik, die ich habe. Was dann rauskommt, ja, wenn manche Leute Dinge, die also vertraulich in Papieren ausgetauscht werden, dann interpretieren. Das soll angeblich so gewesen sein, dass die Frage war mit der EU-Fahne. Das habe ich jetzt mehrfach gehört da, bei Kommentaren, wo die Auseinandersetzung war. Die ÖVP behauptet, die Freiheitlichen wollen, dass es in keinem einzigen Ort mehr eine EU-Fahne gibt.
Das ist ein Blödsinn.
Ich weiß nicht. Dann kommen die Blauen raus und sagen, das ist gar nicht so.
Stimmt,
so, und der Lobatka hat angeblich vorgeschlagen.
Der wollte es überall.
Ja, die soll überall sein,
ja, wo auf Schulen überall.
Und am besten gar keine rot-weiß-rote Fahne mehr. Und so. Wenn man auf dem Niveau die Auseinandersetzung führt, dann muss ich ehrlich sagen, dann hat es keinen Sinn mehr natürlich. Ja. Also mir stören ganz andere Sachen. Wenn am Bundeskanzleramt, ja, oder wenn bei einem Ministerium Fahnen wehen anderer Länder. Weil da kommst du nämlich so weit in die Teufelsküche, dass die Frage ist, wenn die Fahne dort weht, welche Fahne weht dann dort nicht? Da gäbe es dann auch die Möglichkeit, mal ganz andere Fahnen, außer du hast einen Staatsbesuch natürlich. Ja. Also da gibt's. Ich will mich da gar nicht verbreitern. Ich sage nur, die Kommunikation war bei den Diskussionen, Verhandlungen der drei Parteien am Beginn grottenschlecht. Ja. Wenn es überhaupt vorhanden war, die berühmten Auftritte, wo gar nichts gesagt worden ist. Und die Kommunikation der beiden jetzt am Schluss, die haben zwar auch nicht viel gesagt, bis gar nichts, die haben das ausrichten lassen. Das kam dann über die sozialen Medien, über die Zeitung, über die Journalisten, über alles Mögliche, über Beiwagerl-Interpreten und so weiter. So geht es nicht.
Also, du musst aber,
ist meine Kritik.
Wir müssen, wenn man sich das, ich versuche das wieder sehr objektiv anzuschauen, fair bleiben. Das ist für mich wichtig. Okay. Fairness ist überhaupt etwas ganz Wichtiges, gerade bei Verhandlungen, aber auch im Fernsehen, wenn man auftritt. Und wenn man jetzt über die Kommunikation spricht, schicke ich einmal voraus, die Republik hat einmal 102 Tage an dem Ampelzuckerl gelutscht. 102 Tage.
Ja.
Ja, haben wir alle an diesem sauren Drops gelutscht, das jetzt vielleicht wieder um die Ecken kommt, zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Und jetzt verhandeln oder haben verhandelt ÖVP und FPÖ genau mit 30 Tage. Der Unterschied ist der feine, wieder mal diese subtile Rolle des Bundespräsidenten. Als man ihn, erinnert euch, vor Weihnachten gefragt hat, da haben schon zwei Monate verhandelt, wie er mit seinem Hund kacken gegangen ist, der hat dort immer die Hofburg halber zugekackt, der Hund. Ich habe noch nie gesehen übrigens, dass einer die Bämmerl weggenommen hat, aber vielleicht passiert das eh, vielleicht tue ich ihm Unrecht. Da hat ihm ein Journalist damals gefragt, Herr Bundespräsident, wie schaut es denn aus? Na ja, das wird vielleicht Mitte Jänner, Ende Jänner werden. War ihm völlig wurscht. auch wenn das noch monatelang gegangen wäre. Und jetzt macht er nach 30 Tagen auf einmal Druck auf die Verhandler. Und zieht da einen Popanz und einen Druck auf. Eine merkwürdige Geschichte, das sei nur dahingesetzt. Und jetzt zur Fairness. Ich bin jetzt auch schon nicht nur sehr lang aktiver Politiker gewesen, sondern Beobachter, auch der Freiheitlichen Partei. Und ich schaue mir das sehr genau an. Ich habe in noch keiner Phase der FPÖ, nicht vor Haider, nicht bei Haider, nicht nach Haider, nicht bei Strache, noch nie eine so disziplinierte Freiheitliche Partei gesehen wie jetzt in diesen Wochen, den letzten 5 Wochen der Verhandlungen. Es gab keine einzige Äußerung eines FPÖ-Politikers, eines Aktiven, geschweige denn eines Verhandlers, gegen den Verhandlungspartner ÖVP. Ihr werdet keine einzige Aussage finden. Was macht die ÖVP? Die ÖVP hat ganze Fußballmannschaften ausgeschickt. Ihre kompletten Funktionäre, Mikl Leitner, Landeshauptfrau, beide Maras, auch der Lustige aus Wien, der jetzt bald einmal abgewählt wird in Wien, Lobatka erst vor kurzem, bis zu der Geriatrieabteilung, das ist der alle nicht mehr ernst nehmen kannst. Fischler, Kohl, Görg, es ist übrigens der Görg, ist der, der ja eigentlich den Anstoß gegeben hat und der ja Gott sei Dank nur ehrlich war, weil der hat gesagt, mit der Kickl-FPÖ kann man nicht verhandeln, Zitat, weil der Kickl nicht erpressbar ist. Der hat ja tief blicken lassen, wie die ÖVP tickt. Sie verhandeln nur mit jemandem, der erpressbar ist. Ich frage mich einmal, kriegt diese Meldungen der Herr Bundespräsident auch mit, dass da eine Partei werkt, die nur mit jemandem verhandelt, den sie erpressen kann? Das hat der Görg gesagt. Unfassbar eigentlich. Rauch Kallert. Und so geht es weiter. Der EU-Abgeordnete Mandl, der zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Verhandlungen, Zitat, gesagt hat, wir müssen die FPÖ auf EU-Ebene dekontaminieren, hat er gesagt, Zitat Ende. Also entgiften, weil sie so giftig ist. Und das hat die ÖVP gespürt jede Woche. Das heißt, das zeigt ja auch, wie sehr das auf Bruch angelegt war. Und die Freiheitliche Partei hat überhaupt keine einzige Reaktion gemacht, hat den Koalitionspartner nicht ein einziges Mal kritisiert, hat keine Leaks produziert, hat keine Unterlagen rausgespült, schon gar keine falschen, wie sich jetzt herausstellt. Das mit den Fahnen war tatsächlich so. Der wahnsinnige Lobatka will Schulen, Kindergärten, alle Häuser in Österreich, vielleicht sogar noch die privaten, auch mit EU-Fahnen zupflastern. Da sagt die Freiheitliche Partei und jeder vernünftig denkende Mensch in dem Land, seid ihr aber angerannt, da kommt, wenn, dann eine Österreich-Fahne hin, aber sonst gar nichts. Also das ist ja, oder diese, es gibt ja noch viel mehr Beispiele, ich will mir jetzt nicht verzetteln, was da für Blödheiten, zum Beispiel auch, was lange durch die Medien gegeistert ist, da muss man ja an die Intelligenz der Journalisten auch zweifeln, oder es ist sehr bewusst gestreut worden, dass die Freiheitliche Partei fordern würde, das Ende der steuerlichen Absetzbarkeit der Kirchenbeiträge. Es steht nirgends. Es steht überhaupt nirgends. Ist nie gefordert worden. Was die Freiheitliche Partei in die Diskussion geworfen hat, war, müssen wir jene Vereine wie Diakonie und etc., müssen da die Beiträge steuerlich absetzbar bleiben, die uns bei dem ganzen Zuwanderungsschlemassel eigentlich noch in die lange Nasen zagen und alle einholen und beschützen und die ganzen Asylanten mitfördern in dem Land. Das ist die Idee gewesen, das einmal zu überlegen. Macht es Sinn, bei denen nicht einmal genauer hinzuschauen? Über die Kirche hat überhaupt niemand geredet. Also so passiert das völlig, völlig skurril. Da gibt es nur genügend Beispiele, das war der Spin. Das heißt, die ÖVP hat einen Spin gesponnen gegen einen nicht erpressbaren Kickl. Sie hat ihre Funktionäre ständig rausgeschickt. Sie wollte es scheitern lassen. Die ÖVP hat bewusst auf Scheitern verhandelt. Und das wird ihr das Genick brechen. Diese ÖVP wird in diesem Land überhaupt niemand mehr ernst nehmen. Diese ÖVP wird nach diesen ganzen Stocker-Pirouetten und nach den Scheitern, sie ist ja mit jedem gescheitert. Egal, wer der ÖVP vis-à-vis sitzt, auch mit euch ist sie gescheitert. Auch mit den Neos ist sie am Ende gescheitert. Bei den Wahlen ist sie gescheitert. Beim Regieren ist sie gescheitert, weil wir jetzt das wirtschaftliche Desaster haben. Das ist eine Verlierer- und Scheiterpartei. Und die wird das Schicksal der italienischen oder sonstig oder der französischen Konservativen nehmen, die irgendwo einmal unter die 10% fallen werden. Das ist das Schicksal der ÖVP. Die wird es in Bälde nicht mehr geben und ich sage dazu, es ist gut für das Land. Ich hoffe nur, dass bis dahin eine neue Führung in der SPÖ gibt, die einmal sieht, dass es auch andere Mehrheiten in dem Land gibt, wie mit einer ÖVP. Diese ÖVP ist nicht verhandlungsfähig, nicht regierungsfähig, sie ist auch nicht wahlfähig, nicht kampagnenfähig, sie ist gar nichts. Sie ist fremdbestimmt aus dem Ausland, keine Österreich-Partei mehr. Und jetzt würde ich mir wünschen, bei bescheidener Wunsch wird eh nicht kommen, weil sich die Vierer wieder, die Systemparteien wieder einhängen. Aber eigentlich gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit, als jetzt, dass der Van der Bellen Neuwahlen ausruft. Jetzt sind alle miteinander gescheitert. Jetzt muss der Wähler gefragt werden. Wählerinnen und Wähler. Und ich garantiere dir, die ÖVP geht runter auf 12-13%. Mehr ist da nicht mehr drinnen, weil der Letzte hinterm letzten Berg in dem Land merkt, dass diese Partei unfähig ist, Verantwortung zu tragen und eine Regierung zu bilden. Das muss man jetzt einmal merken.
Ja. Was heißt das denn, also ÖVP haben wir jetzt eh ausreichend auch diskutiert, aber was heißt das denn auch für die FPÖ und Herbert Kickl? Ist der Nimbus des Herbert Kickl damit jetzt Ihrer Meinung nach gebrochen oder beschädigt?
Tja, Sieger-Nimbus kann aus so einer Geschichte nicht entstehen. Weil wenn er zurückgeht zum Bundespräsidenten und den Regierungsauftrag zurückgibt, dann ist das kein Erfolg und kein Sieg. Das ist einmal ein Faktum. Der zweite Punkt ist, den man dabei aber doch berücksichtigen muss, ich mag diese Art der Auseinandersetzung auf dem Rücken der Österreicherinnen und Österreicher nicht. Die haben ganz andere Interessen, ja? Die haben ganz andere Nöte, die haben ganz andere Sorgen. Ja? Und wenn der Eindruck entsteht, da gibt es eine politische Kaste, die sich gegenseitig an die Gurgel hupft. Das finde ich ist nicht okay. Und daher ist das etwas, wo ich sagen muss, das geht gar nicht. Zum Bundespräsidenten will ich nichts mehr sagen, denn ich war immer der Meinung, er hätte erst dem Kickl den Auftrag geben sollen. Möglicherweise war das gescheitert, dann hättest du jetzt erst den Versuch einer anderen Konstellation. So, weiß nicht, ob wir das jetzt schon diskutieren. Ich weiß nicht, was dann die Alternativen ist. Ja, einer der Alternativen.
Da sprechen wir dann ausführlich noch.
Genau. Aber da gibt es ein paar Inhalte, das habe ich nicht verstanden, aber ursprünglich war Sky-Shield schon weg. Jeder hat gesagt, nein, das brauchen wir eh nicht mehr. Plötzlich taucht Sky-Shield schon wieder auf, als ein Punkt, über den man nicht drüber kommt. Ich habe mit x Leuten diskutiert, ich habe gesagt, hallo, wollt ihr haben, dass bewegbare Abschussrampen in den Garten stehen und dann allfällige Raketen von wo auch immer dann plötzlich daher sausen und in den Garten wird plötzlich aufgewühlt, der Karottenacker. Das ist doch absurd, sagt mir einer drauf. Naja, aber in Israel haben die auch was geholfen. Ich sage, im Nahen Osten, das ist eine komplett andere Situation, was soll das? Also ich finde, es steht im Widerspruch zur Neutralität. EU-Kritik, man wird doch noch, das ist keine differenzierte Debatte. Ich bin für den Beitritt gewesen, ich bin dafür, dass wir weiter in der Europäischen Union sind. Ich finde, wir müssen eine starke EU haben, damit wir uns gegenüber den Trump und gegenüber den Chinesen, von Putin rede ich momentan nicht, weil der ist nicht stark genug, ja, dass wir uns da behaupten können. Ja. Aber ich kann doch trotzdem Kritik üben. Ich kann doch sagen, also passt auf, Leute, das und das und das, das geht gar nicht. Ja, und kann man das nicht ändern? Und jetzt hat es vor kurzem eine Frage gegeben, die gesagt haben, naja, aber es wird gefordert, man soll rechtlich Pushback, glaube ich, war das. Ja, abgesehen davon, an der ungarisch-österreichischen Grenze gibt es kein Pushback, weil das ist ein EU-Land, Ungarn. Ich weiß nicht, was diese Debatte dort überhaupt soll.
Ich glaube, es waren eine Außengrenze.
Damit können nur die Außengrenzen gemeinsam. Über das kannst du diskutieren, wenn du eine rechtliche Veränderung anstrebst im Europäischen Parlament oder in Europa. Und wenn du die hast, kannst du es dann machen. Ich meine, viele tun so, wie wenn wir kurz vor einer Diktatur stehen würden. Ja? Egal welche Diktatur. Ich mag auch keine bürokratische Diktatur. Ich mag auch keine Expertendiktatur. Natürlich auch nicht eine Diktatur von Populisten oder sonst was. Ja. Aber ich finde, da läuft vieles so falsch. Und weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Mir ist gerade eingefallen, wie der Thomas Schmidt berichtet hat von den Gesprächen mit den Kirchenvertretern. Ja,
die Erpressung.
Die Erpressung der Kirchenvertreter im Auftrag von Bundeskanzler Kurz. Ja. Mhm. Also abgesehen davon, dass ich die Christlich-Sozialen in der ÖVP momentan mit der Lupe suche. Ja. Aber ich finde, und dann noch Gerüchte in die Welt setzen und dann selber nicht die eigene Geschichte sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dafür, dass man künftig das Innenministerium parteilos besetzt. Egal, welche Form von Regierung das ist, ob das eine Übergangsregierung ist, eine richtige Regierung, ich bin für parteilos. Ja, da kann dann der ÖAB durch die Finger schauen und wer auch immer. Und das Justizministerium muss parteilos besetzt sein, weil nämlich da so viele Verfahren laufen, auch gegenüber zum Beispiel der ÖVP. Und das wird dort fair behandelt werden und nicht die Gefahr besteht einer möglichen Intervention. Das sind zwei Dinge, die mich so beschäftigen seit diesen Verhandlungen da. Über alles andere kann man reden.
Machen wir eine ganz kurze Pause und dann kommen wir zurück zu unserem dritten Teil. Geht gleich spannend weiter.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend. Besonders spannendes Duell heute mit Josef Czap und Peter Westenthaler. Herr Westenthaler, die Frage, die sich natürlich viele jetzt stellen, ist, an was ist jetzt diese Koalition endgültig gescheitert? Waren es die Ressortaufteilungen? Haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Waren es die Inhalte mit diesem berühmt-berüchtigten Protokoll, das da aufgetaucht ist, wo ja dann doch einiges auf Rot war? Oder waren es die handelnden Personen, die einfach nicht miteinander gekonnt haben, vielleicht auch nicht miteinander gewollt haben?
Also für mich gibt es einen einzigen Grund, warum es gescheitert ist. Das ist die Fremd- und Auslandsbestimmtheit der ÖVP. Die ÖVP ist keine, es bleibt dabei, ist keine österreichische Partei mehr. Sie ist fremdbestimmt aus dem Ausland, von der CDU, von der EU, von anderen Mächten. Es ist ja Österreich und die Zukunft des Landes völlig egal, koste es, was es wolle. Es ist ja völlig egal, sie muss das vollziehen, was man ihr anschafft. Das war vielleicht unter den früheren Parteichefs noch nicht so sichtbar, aber es ist ganz deutlich in der jetzigen Gruppe sichtbar. Die ÖVP hat aufgehört, als österreichische Partei zu existieren. Das muss man mal in dieser Dramatik sagen, weil sonst würde sie ja nicht ständig von irgendwelchen ausländischen Geheimdiensten reden, die nebulos, ohne einen einzigen zu nennen, es wird ja keiner genannt, es werden keine Personen genannt, es werden keine Institutionen genannt, sondern die ÖVP sagt als ihr Mantra, wir können das Innenministerium nicht der FPÖ überlassen, weil das die ausländischen Geheimdienste nicht wollen. Und ich sage nur einmal, wer ist es? Wer sind diese dunklen Mächte? Sind es die Deep State-Mächte, die sich der ÖVP da unterwirft? Ist es die WHO? Ist es die EU? Wer? Die Geheimdienste können es nicht sein, zumindest keine maßgeblichen. Weil alle maßgeblichen Geheimdienste sind an der Seite der Freiheitlichen Partei. Die US-amerikanischen, die israelischen, die niederländischen, die italienischen, die haben überhaupt alle kein Problem damit. Da gibt es die besten Kontakte zum US-Inlandsgeheimdienst von Herbert Kickl und der FPÖ. Und seit der Likud Teil der europäischen Patrioten ist auch. Auch der Netanyahu hat überhaupt kein Problem mit der Freiheitlichen Partei und Herbert Kickl und seine Geheimdienste auch nicht. Also das ist eine vorgeschobene, gelogene Argumentation, wo man sieht, die ÖVP wollte das nicht. Hat sie Leichen im Keller im Innenministerium? Das scheint mir am wahrscheinlichsten und ich bin sehr gespannt, wer dann jetzt, wir kommen dann im vierten Teil dazu, das Innenministerium dann übernehmen wird in dieser Expertenregierung, die auf uns zukommen wird. Bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und ob der dann eine schaut dort und ob der ein paar Leichen ausgraubt aus dem Keller, die dort angeblich liegen von der ÖVP. Das werden wir sich alles einmal anschauen. Und zum Zweiten, ich sage es noch einmal, es ist gescheitert, mit Sicherheit nicht an dem, was die ÖVP behauptet, an einem Machtrausch. Ich möchte nur eine Zahl auf den Tisch werfen. Nicht nur, dass die Freiheitliche Partei der ÖVP 7 Ministerien verantwortet hätte und sich selbst 6, also mal Ministerien mehr, kommt dazu, wenn man es an der Beamtenschaft der Ministerien misst, ist er noch viel dramatischer. Die ÖVP hätte quasi in ihrem Einflussbereich, in ihrem politischen Einflussbereich, 2/3 aller Ministeriensbeamten gehabt. 2/3. Zu 1/3, das überbleibt bei der Freiheitlichen Partei, weil wir wissen alle, Kanzleramt etc., so viele Beamte sind das nicht. 2/3 der Beamten hätten sie befehligen können. Das muss man sagen, da redet man von einem Machtrausch von Herbert Kickl. Ein Herbert Kickl, der im Endeffekt entschieden hat, fürs Land, sich für die Österreicher entschieden hat, treu Österreich, hat er heute schon plakatiert, ein neues Plakat, entgegen seinem Ziel eigentlich seinen persönlichen, wie soll man sagen, historischen Höhepunkt Bundeskanzler der Republik zu sein, das hat er aufgegeben dafür, dass er gesagt hat, nein, mit dieser Partei ist das nicht zu machen. Es wäre nett gewesen, man hätte so machen können, tut mir jetzt leid, dass ich das Beispiel nenne, aber das ist so eindringlich, weil es ja auch gescheitert ist, wie der Gusenbauer, der hat damals der ÖVP das Innenministerium, das Finanzministerium, ich glaube sogar die Justiz, also alle wichtigen...
Die Justiz nicht.
Ich weiß nicht, wer das war. Aber jedenfalls die wichtigen Ministerien überlassen mit dem Ergebnis, dass ihn die ÖVP auch geragelt hat nach einer gewissen Zeit. Das ist ja die Wahrheit. Das ist ja die ÖVP-DNA. Ich habe es ja selber erlebt im Jahr 2000, als dort ein Innenministerium von der ÖVP geführt gegen einen eigenen Koalitionspartner auf einmal sich selbstständig gemacht hat und ermittelt hat. Gegen uns haben die ermittelt. In einer ganz dubiosen Datenaffäre, die sie dann nach 1,5 Jahren in Luft aufgelöst hat. Aber sie haben uns beschäftigt mit 1,5 Jahren. Das ist die ÖVP. So tickt die. Die ist machtversessen, machtverliebt und versucht den ganzen Apparat gegen alle anderen, nur nicht gegen sich selber einzusetzen. Bin auch sehr gespannt, wie das mit dem Justizministerium weitergeht. Wer da jetzt kommt, ob das tatsächlich ein Unabhängiger wird, ob der die Verfahren gegen die ÖVP auch so durchrauschen lässt und sich nicht einmischt, weil da gibt es jetzt einige, das wird alles sehr interessant werden, aber das muss man alles wissen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, Es ist daran gescheitert, dass die ÖVP nicht wollte, dass die ÖVP eine andere Strategie von Anfang an hatte, die Freiheitliche Partei beschädigen wollte. Ich glaube nicht, dass ihr das gelingt. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Menschen Vertrauen in Herbert Kickl und die FPÖ haben, das zu verbessern. Und dass, wenn jetzt Wahlen kämen, wäre eigentlich das Logischste, eigentlich müssten Neuwahlen kommen, die Freiheitliche Partei sehr, sehr viel gewinnen
würde. Aber das heißt abschließend, inhaltlich meinen Sie, wäre man sich einig?
Absolut, da geht's ja. Das wissen wir. Ich war ja selbst nicht nur Teil der Verhandlung.
Beispielsweise ORF-Haushaltsgabe war ja auch so ein Punkt, wo es hieß, da einigt man sich nicht.
Eben, am Schluss. Aber es war ja voll, erstens einmal gab es da schon mal eine Einigung, das darf man nicht vergessen. Strache, Kurz haben in ihrem Regierungsprogramm die Abschaffung des damals ORF-Beitrag bereits hineingeschrieben, dass das Budget finanziert wird. Das ist ja nicht das Problem. An sowas scheitert keine Regierung. Auch nicht übrigens an Sky Shield. Weil da waren wir schnell drauf gekommen, dass Sky Shield gar nicht zu finanzieren ist mit 6 Milliarden bei einem Defizit von 20 Milliarden. Bin sehr gespannt, wie das die nächste Regierung macht. Auch die Sozialdemokratie wird da gefragt sein, ob sie tatsächlich 6 Milliarden in die Finanzierung von Sky Shield hineinstecken wird. Das funktioniert nicht. Das heißt, man hätte sicherlich, das Bundesheer ist derzeit überfinanziert, darf man nicht vergessen, so viel Geld hat das Bundesheer überhaupt noch nie gekriegt wie in den letzten Jahren. Auch skurril ein bisschen, aber ist so. Und da wird man natürlich neue Systeme anschaffen können. Wenn man halt woanders spart, kannst du vielleicht Boden-Luft-Raketen anschaffen, aber doch nicht Sky Shield, wo wir unsere Neutralität über Bord werfen, sondern die Selbstbestimmtheit ist das Wichtige. Kennt die ÖVP nicht, weil die ist fremdbestimmt und nicht selbstbestimmt. Das heißt, also ich sehe überhaupt auch in der ganzen Asylpolitik, bin ich auch schon sehr gespannt, da gab es ja in diesem lustigen Schlusspapier des Herrn Stocker, in Wahrheit auf einem Absatz Asylpolitik steht genau das drinnen, was die Freiheitliche Partei gefordert hat. Nämlich, dass ab sofort keine Asylanträge mehr angenommen werden. Da hat man uns lang und breit erklärt, erinnert dich, die letzten Jahre, das geht nicht. Es ist rechtlich gar nicht möglich. Plötzlich schlägt es die ÖVP vor. Also das muss man sich alles auf der Zunge zergehen lassen. Also es ist nicht an den Inhalten gescheitert. Es ist gescheitert an der Regie der ÖVP. Plötzlich über Nacht, weil sie gemerkt haben, der Druck aus dem Ausland wird zu groß, über Nacht plötzlich die Verhandlungsregie umzudrehen und plötzlich über die Ministerien beginnen zu verhandeln. Mittendrin, obwohl man inhaltlich noch gar nicht fertig war. Ich behaupte, wäre es umgekehrt gewesen. Hätte man sich zuerst auf die Inhalte geeinigt und es wäre möglich gewesen, lässt du am Schluss keine Regierung mehr scheitern. Aber die ÖVP hat von Anfang an das auf Scheitern ausgelegt, zum Schaden des Landes, zum Schaden jedes einzelnen Bürgers in Österreich.
Ja, die wollten nur nicht das Innenministerium hergeben, die wollten eigentlich den Bundeskanzler behalten.
Das, natürlich, ja.
Das ist wirklich der Grund. Ja. Also der hat der Stocker diesen Opfergang gemacht, weil das Verräterische beim Stocker war, ich will ja nichts mehr werden. Richtig. Weil der wird kein Bundeskanzler, der wird jetzt, wie es ausschaut, vielleicht Parteiobmann
bleiben. Wie in Neustadt.
Ja, wie in Neustadt. Nicht einmal tot oder minus 13% oder was. Also, ich will nichts mehr werden, weil da fix einmal, wieso sagt er das? Ja? Theoretisch könnte er ja viel mehr werden. Ja? Der Bundeskanzler ist momentan der Schallenberg. Der, ich glaube, der wird in ganz Europa schon gehandelt wie ein Mietkanzler. Wenn man irgendwo ein Problem hat, kann man anrufen und das dann einen Regierungsvorsitzenden, der das dort in einer wirklich nicht schlechten Form auch wirklich bewältigen kann. Aber das ist nicht der Punkt. Ja. Das ist alles nicht der Punkt. Egal, was auch jetzt kommt, es kommt die Budgetsanierung, die Sparpakete. Wo wird das angesetzt? Wer verhandelt das? Mit wem wird das verhandelt? Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Und das wird man dann zu diskutieren haben, wenn man einmal weiß, mit welches Modell da einmal weitergeht. Weil irgendwas muss weitergehen, weil ja du das EU-Defizitverfahren verhindern musst.
Das kommt nämlich jetzt wieder.
Ja, ja, da kommt das um die Ecken wieder daher. Also du musst ja weitermachen. Du wirst eine Übergangsregierung brauchen, ja, sonst bist du ja nur der Blöde. Also das, finde ich, ist einmal ein Punkt. Das, was man der ÖVP abgewöhnen muss, dass sie glaubt, sie kann sich die Vorsitzenden der anderen Partei aussuchen.
Das hat halt schon wieder durchgeklungen.
Ja, das geht mich total an. Ja. Ja. Die haben einmal angefangen mit der Marxist, der Linke, der was weiß ich was alles, dann eher einmal in seiner Rede gegen einen Babler. So, jetzt hörst Tag und Nacht Babler, Babler, Babler. Dann der Kickl, der Rechtsextremist, Kickl, Kickl, Kickl. So. Und jetzt ist Kogler wollen sowieso nicht, weil der den Kurz gestürzt hat, gemeinsam mit dem damaligen steirischen ÖVP-Landeshauptmann. So. Ich finde das unglaublich. Ja. Ich glaube, die kennen die Art und Weise, wie man mit Vorsitzenden umgeht, ja. Nämlich in ihrer eigenen Partei, weil hinter der verschlossenen Tür unten der Blutfluss ausrinnt, ja, nachdem man sich einen eigenen Vorsitzenden politisch wieder gesucht hat. Ja. Und das wollte ich da übersetzen. Und das geht mir auch bei aller Kritik an diesen Personen, die auch die ÖVP oft zu Recht Kritik geübt hat. Ich würde es ja gar nicht leugnen. Aber da ist ein bisschen so eine Machtkomponente dahinter, die sich die einbüden, die da entwickeln können. Und immerhin die Partei mit 26%, wie viel das nächste Mal haben wird, werden wir mal sehen. Ja. Ja, da ist halt am Tisch, die SPÖ hat nur 21%. Das ist die Hauptschwäche der SPÖ bei all diesen Verhandlungen auch in der Dreierrunde und wird auch in Zukunft die Schwäche sein. Die SPÖ muss aus diesem Tal raus. Sonst wird sie in dem Land keine gestaltende Kraft sein auf Bundesebene. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und da muss man die Hirne und die Herzen der Menschen ansprechen, muss die Themenvielfalt erweitern und muss da wirklich möglicherweise auch von der Personalkommunikation her da diese Ansprache auch wirklich umzusetzen. Also das ist heute für ganz entscheidend. Und was die jetzt dann ausmachen werden, du hast eh nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du diskutierst eine Übergangsregierung. Im Wesentlichen hast du ja jetzt schon eine Übergangsregierung. Du kannst auch eine andere Übergangsregierung machen. Du musst es sofort mit dem Zwei-Jahres-Budget und den weiteren Budgets und den Abbau der ÖVP verantworteten Schulden, Staatsschulden, 400 Milliarden insgesamt, und jetzt müssen es 18 oder 20 Milliarden bei den Budgets in den nächsten Jahren abbauen, sonst kommt immer wieder das EU-Defizitverfahren und dann wird immer wieder die österreichische Finanz- und Budgetpolitik in Brüssel entschieden und letztendlich also nicht in Wien. Also das kommt jetzt alles auf uns zu. Und da hast du zwei Möglichkeiten. Die eine ist die Übergangsregierung, die andere Variante sind die allfälligen Neuwahlen, wo du da noch eine Gefahr hast. Was ist, wenn sich nicht viel ändert?
Und das ganze Theater weiter. Darf ich da einen Satz sagen? Das ist mir ganz wichtig, dass die Menschen auch verstehen, denn am Anfang hat es ja funktioniert. Das darf man der ÖVP.
6 Milliarden, ne?
Der 6 Milliarden Paket. Aber dieses spätestens ab morgen. Die EU hat dieses Defizitpapier, der EU-Defizitverhinderungspapier mit 6,5 Milliarden, wo sie sich geeinigt haben, liegen. Und heute, jetzt gerade, laufen die Telefone heiß und hören sie, es kommt aber, die Regierung kommt nicht zustande. Das heißt, auch das Papier kommt nicht zustande. Das heißt, dieses Gespenst-Defizitverfahren ist ja ab jetzt schon wieder in der Tür. Ab morgen wird die EU anleiten, einmal im Kanzleramt, den Herrn Schallenberg wahrscheinlich, und fragen, so, das, ihr habt euch nicht geeinigt, das heißt, das Papier ist eigentlich hinfällig. Ja. Es ist hinfällig und ab morgen bist du wieder in dem EU-Defizitverfahren drinnen. Etwas, was massiven Schaden Österreich zufügen wird. Da kann man sich auch bei der ÖVP bedanken. Denn die haben das zu verantworten, dass wir jetzt möglicherweise Strafzahlungen leisten müssen, dass wir nicht mehr selbstverwaltet sind. Gut, das stört die ÖVP nicht, weil die ÖVP ist ja auch nicht mehr selbstverwaltet. Die wird ja auch schon von ausländischen Kräften dominiert und eigentlich geführt. ÖVP wird nicht mehr von Österreicherinnen und Österreichern geführt, sondern von Ausländern mittlerweile. Es ist eine Auslandspartei geworden, die Interessen der Europäischen Union und der WHO, wie sie alle heißen, nur mehr vollzieht. Okay, das stört sie nicht. Aber es wird Schaden für Österreich bedeuten. Dieses Ende, dieses Aufbruchverhandeln der ÖVP wird Österreich massiv schaden.
Das spricht aber gegen Neuwahlen. Wenn du jetzt Neuwahlen machst und du hast wieder einen Wahlkampf und es dauert wieder länger, dann hast du das EU-Defizitverfahren wirklich am Hals. Natürlich, ja. Das spricht für eine Übergangsregierung.
Darüber diskutieren wir gleich. Wie geht es denn jetzt weiter? Was sind die Szenarien, die im Raum stehen von einer Übergangsregierung bis hin zu sofortigen Neuwahlen oder vielleicht doch ein Comeback der Ampel? Gleich geht es weiter mit Peter Westenthaler und Josef Tschapp.
Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Ein spannender Tag, ein spannendes Studio-Duell heute mit Josef Tschapp und Peter Westenthaler. Und die große Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter in Österreich? Es gibt unterschiedliche Szenarien. Es gibt die Möglichkeit einer Expertenregierung, es gibt die Möglichkeit einer sofortigen Neuwahl oder es gibt die Möglichkeit, dass die SPÖ wieder in den Ring steigt, sei es in einer Zweierkoalition oder vielleicht sogar in einer Dreierkoalition mit den Neos, also Ampel Reloaded. Ist das eine Variante, die Sie für realistisch betrachten?
Ich betrachte für realistisch, dass die SPÖ jetzt einmal den Vorschlag gemacht hat, Verantwortung für das Land zu übernehmen. Das klingt so pathetisch, aber langsam ist das nicht mehr pathetisch, sondern es ist wirklich wie eine Nothilfe. Aber ich meine, das wird ja immer schlimmer und schlimmer. Und das Budget und das drohende EU-Defizitverfahren und die vielen Projekte, die umzusetzen sind. Und ich will das gar nicht wieder alles aufzählen. Das wird ja immer gesagt und dargestellt. Ja. Und da wird möglicherweise die SPÖ halt mit einem einzigen Partner eine Mehrheit, das ist mit der ÖVP eine Einstimmenmehrheit. Und dann gibt es natürlich nach wie vor seit der Dreierkoalition, aber auch seit den Angeboten der Grünen, möglicherweise gibt es auch die eine oder andere Thematik, wo sogar die Freiheitlichen mitmachen würden, dann, weil die sind ja dann auch Opposition da drinnen, wo du dann wechselnde Mehrheiten im Parlament hast. Also du hast nicht nur dann die Möglichkeit, dass du mit einer Stimme Mehrheit ÖVP, SPÖ, sondern wechselnde Mehrheiten dann letztendlich auch hast. Welche Personen das sind, müssten wir dann noch konkret diskutieren. Ich bin nur dagegen, wenn das so ist, dass dann dieses Theater wieder mit dem Innenministerium und mit dem Justizministerium anfängt, ja, sondern das müssen dann, wenn wir wirklich eine Übergangsregierung machen, wenn da wirklich diese zwei Parteien diese Verantwortung in der Notsituation übernehmen, ja, wenn das wirklich so ist, dann muss ein Parteiloser im Innenministerium sitzen und ein parteiloser Experte im Justizministerium. Aufgrund der vielen Verfahren, die da laufen, die auch die ÖVP betreffen und im Innenministerium deswegen, das war jetzt ein Streit, das ist ja, die armen Polizistinnen und Polizisten, die armen Beamtinnen und Beamten, die da jetzt durch die Medien gegeistert sind als Streitobjekt, ja, das kann doch nicht sein. Also ich bin dafür, das sollte man außer Streit stellen. Ja, das sind einmal die zwei wichtigsten Punkte und alles andere wird man sehen, ich bin ein alter Parlamentarier, ehrlich nicht alt, sondern jung, aber einer, der 34 Jahre lang im Parlament war. Und ich weiß, dass dort vieles möglich ist. Wir haben dort abgestimmt mit allen Fraktionen, mit allen Parteien. Es hat Gespräche vorher gegeben. Da ist nichts geleakt worden. Ja? Und wir haben durchaus auch, selbst in einer Regierung mit der ÖVP, gemeinsam mit der BZÖ, gemeinsam mit der FPÖ, mit allen gegen diese damaligen Regierungspartner gestimmt. Das waren zwei Tage. Durchaus, glaube ich, sehr sinnvolle parlamentarische Angelegenheit. Also, alles möglich ist alles. Aber ich glaube, das wird in die Richtung gehen müssen, weil du sonst mit Neuwahlen in diesen absoluten EU-Defizit-Schuldenstrudel reinkommst, womöglich dann nur einmal das Theater ist, wer mit wem, wieder Verhandlungsrunden. Ich glaube, dann irgendwann haben die Österreicher und Österreicher so genug von allen Darstellern, ja, dass das einfach verheerende Auswirkungen hätte. Also ich vermute, es wird in die Richtung gehen, aber die einzelnen Ressorts und Personen können wir dann durchaus noch diskutieren.
Also was ist Ihre Frage? Ja, es kann ja eigentlich nur sofortige und rasche Neuwahlen geben. Und den Satz ausgesprochen und noch nicht einmal den Punkt hinzugefügt, sage ich dazu, sie werden noch nicht kommen. Ganz einfach, weil bei diesen Neuwahlen nur eine Partei profitieren wird, nämlich die Freiheitliche Partei. Sehr kurz gedacht allerdings, denn alle die jetzt sie plötzlich wieder anstellen, aus den Gräbern herauskriechen, Winsel, der Herr Ludwig, der Herr Babler, der Herr Kogler, seines Zeichens schon politische Leich, die Frau NATO-Beate, die Wut-Beate, die verhärmt jetzt ihren Fehler einsieht, dass sie da aufgestanden ist und unbedingt jetzt als Moderatorin, das ist ja Löwinger Bühne, was sie da abspielt. Nein, ich weiß nicht, wer das noch kennt, das ist aus meiner Jugend, Löwinger Bühne, das war jeden Samstag so ein Schauspiel, wo man sehr viel gelacht hat, weil das so irreal war. Ja. Das ist wirklich Löwinger Bühne. Und ich denke mir, wenn jetzt die Ampel wieder glaubt, sie kann sie wiederbeleben, gegen den Wählerwillen machen sie ja den nächsten Fehler. Und wenn Van der Bellen mitspielt, macht er auch den nächsten Fehler. Man muss einmal politische Entscheidungen zur Kenntnis nehmen und nicht wieder zurück zum Alten. Es ist die politische Entscheidung heute gefallen, dass es zu keiner Koalition unter den jetzigen Voraussetzungen zwischen der Freiheitlichen Partei und der ÖVP kommt. Es ist bereits vor 5 Wochen, nämlich am 3. Jänner, klar gewesen, dass die Ampel gescheitert ist. Jetzt wieder zurück zu einem Modell, das gescheitert ist, heute für unzumutbar, für nicht mehr zumutbar. Das heißt, eigentlich muss man doch zurück zum Wählerwillen. Und wenn jetzt man den Wählerwillen ernst nimmt, dann muss man sagen, wir gehen wählen. Übrigens verstehe ich da die SPÖ, das ist ja schon wieder ein Kardinalfehler, den der Babler, mir fällt schon seinen Namen gar nicht mehr ein, weil er so unwichtig ist, den der Babler da macht, der Kardinalfehler ist, sich in dieses Konzert der Winsler einzuklinken. Um Gottes Willen, wir täten wieder gern, weil der Ludwig aus Wien, der täte es auch gern, weil der kriegt kein Budget zusammen, der braucht da Geld von den österreichischen Steuerzahlern, damit wir die Mindestsicherung in Wien finanzieren. Wir müssen da jetzt unbedingt rein. Normalerweise müsste der Babler der Erste sein, der sagt, Neuwahlen. Ich beschließe mit der Freiheitlichen Partei im Parlament, und ich rede da immer groß von Parlamentsmehrheiten, da dürfte es ja nicht ganz so ernst sein, die Ausgrenzerei. Ja, dann machen wir eine Mehrheit im Parlament für Neuwahlen. Dann sollen sie einen Neuwahlantrag einbringen, die Sozialdemokraten, und die Freiheitlichen würden mitstimmen. Das wäre Offensivvariante. Weil was hat er denn zu verlieren? Er hat 21%, das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Sozialdemokratie. Da geht doch in die Offensive und sagt so, wir sind jetzt da, jetzt sagen wir es, wie es besser geht. Jetzt gehen wir in einen Wahlkampf und wir wollen dazu gewinnen, um aus eigener Kraft eine Regierung bilden zu können. Das ist eine Ansage. Aber mit so hinzustellen, ja, ich, der Herr Andi Babler, ich sehe die Verantwortung, jetzt müssen wir alle zusammenhalten und Winsel, stöhnen und kreisch und blär. Das nimmt doch keiner mehr ab. Also ich muss ehrlich sagen, was sind denn das alles für Leute? Es kann eigentlich nur Neuwahlen geben, weil alles gescheitert ist und der Wähler soll die Karten neu verteilen. Und dann muss man die Hoffnung haben, dass nach einer Neuwahl die Karten deutlicher verteilt werden. Weil man dann dem Wähler auch sagt, pass auf, du entscheidest damit, wer in dem Land die Führung übernimmt, wer Kanzler wird. Soll das der Herbert Kickl sein? Ist das Vertrauen nach wie vor so hoch, und ich habe da überhaupt keinen Zweifel daran, auch nach den letzten Umfragen nicht, dass das so ist, dass man halt noch ein deutlicheres Ergebnis braucht und dass die ÖVP vielleicht nur mehr viertstärkste Kraft wird. Und dass es dann andere Mehrheiten ergeben. Im Übrigen darf ich schon daran erinnern, es ist der neu gewählte Landeshauptmann des Burgenlandes, Doskozil, der in der Pressestunde, Zitat, gesagt hat, im jetzigen Zustand ist die Sozialdemokratie nicht regierungsreif, nicht reif für die Regierung. Erstens hat er recht, zweitens sehe ich aber nicht, dass sich die SPÖ personell verändert, sondern dass der Babler noch immer glaubt, er wird jetzt Vizekanzler mit 140.000 Euro, mag sein, alles super, aber das ist ja keine Zukunftsansage. Im Moment müsste man sagen, fragen wir den Souverän. Ich glaube, das wäre das Beste. Nachdem ich aber nicht glaube, dass das kommen wird, wird es eine Wurstlerei werden. Wir werden diesen Zauderer in der Hofburg erleben, der sich wahrscheinlich wieder hinstellt und sagt, ja, ich werde jetzt irgendwelche Experten beauftragen mit einer Regierungsbildung, um einmal eine Verschnaufpause dem Land zu gönnen. Etwas, was das Land überhaupt nicht braucht im Moment. Wir brauchen keine Verschnaufpause. Wir brauchen jetzt Menschen, die anpacken. Die anpacken und dieses Schiff wieder auf Vordermann bringen. Wirtschaftlich, sozial, dass endlich wieder etwas vorangeht. Und das kannst eben nur nach einer Neuausstellung nach Wahlen. Aber es wird nicht so kommen. Es wird eine unglaubliche Eierei werden. Es wird so eine Art Backelei-Regierung aller werden, ja, die dann irgendwas ausmauschelt, nur Lösungen sind das keine. Lösung gibt es nur nach wirklichen Neuwahlen.
Also mein Modell, ich bin gegen eine Expertenregierung. Was sind überhaupt schon Experten? Ja. Wer definiert das Schwachsinn überhaupt? Das ist ein Unsinn, wer sucht es aus? Ja, und da bin ich einfach dagegen, das will ich gar nicht diskutieren. Erledigt. Eine Übergangsregierung ist was anderes, da müssen Politiker, erfahrene politische Köpfe drinnen sitzen, muss keinen Altersbezug haben, es geht nur um die Erfahrung, die Qualifikation. Muss man sich halt dann eben überlegen. Ich bin auch nicht für eine Neubelebung der Ampel, muss ich auch sagen. Ja. Wenn, aber dann soll ÖVP, SPÖ.
Aber was soll diese Expertenregierung ausrichten? Weil das ist ja.
Nix, ich will es nicht.
Er will es nicht.
Brauchst du nicht. Experten ist ein Unsinn. Ja. Also das habe ich schon
abgehakt. Bleibt nur
eine Neuwahl. Es bleibt eine Übergangsregierung mit politischen Menschen. Das müssen wahrscheinlich die ÖVP, die SPÖ überlegen. Und dann im Parlament Mehrheiten suchen, wenn sie mehr als eine Stimme Mehrheit wollen. Ja. So, und da würde ich sagen, können sie mit allen Parteien da drinnen reden. Ja. Es müssen nicht immer nur die Grünen oder immer nur die Neos. Es kann auch sein, dass Berührungspunkte mit dem Plan gibt. Aber das halte ich mal für ganz wichtig. Deswegen auch, weil ja sowohl die Dreierverhandlungen der Ampel als auch die Zweierverhandlungen ein paar Dinge gemeinsam konsensfähig gemacht haben, die vielleicht für die anderen auch konsensfähig sind. Ich bin ein Demokrat und ein parlamentarischer Demokrat. Und daher ist das einmal so. Das Zweite ist, ich finde, das wird jetzt ohne die drei Landeshauptleute Wien, Burgenland, Kärnten seitens der SPÖ, wird das nicht gehen. Ja, sondern die sollten da jetzt in welcher Form auch immer ganz entscheidend einbezogen sein, wann es diese Gespräche jetzt geben sollte für diese Übergangsregierung. Und zwar die drei auch wirklich persönlich. Ja. Und natürlich auch andere. Ich würde da niemanden ausschließen. Ja. Aber ich finde, das sind drei erfolgreiche Regierer, wie man früher immer gesagt hat. Und warum sollen die nicht da auch eine gewisse Rolle spielen? Und letzter Punkt. Tja, ich glaube, es wird sie in vielen Parteien politisch, strukturell personell auch was ändern müssen. Es wird sich auch in der FPÖ was ändern müssen. Ich will nicht sagen, zurück zu Norbert Steger, aber wenn ich irgendwie eine andere... Nein, ich habe eh nicht gesagt. Ja. Aber wenn ich...
Du wenn hast ich sozusagen, mit Pensionisten. Du
nein,
hast
nein, Pensionisten. Nein, ich will kein Zurück zu Norbert Steger, aber dass man irgendwie eine andere... Das selbst wieder ein bisschen andiskutiert wird, schon von der Schwarzig in Salzburg oder vielleicht auch von anderen, ja, dass das eine Partei ist, wo dann nimmer mehr diese Idiotendiskussion ist, wie schließe ich 30% der Wähler aus. Das hat nämlich der Toskosil gemeint am Sonntag. Ja. Ja, ich war auch immer dagegen. Ja. Die Wähler der FPÖ ausschließen ist ein Verhängnis.
Ah, er hat sogar gesagt, die Nichtwähler soll man nicht ausschließen.
Ja, die
man soll. Man muss sie öffnen.
Nein, das heißt ja noch lange nicht, ich habe mit verschiedenen FPÖ-Generationen immer den Auftrag gehabt, zu verhandeln, wenn es gemeinsam ist, im Parlament zu beschließen gilt, ja vielleicht sogar, ob es eine Regierungsfähigkeit gibt. Sie ist nie zustande gekommen, weil es inhaltlich Unterschiede gegeben hat. Und ich sage da ganz ehrlich, wenn das wichtiger ist, ja, die Patrioten von Europa und die Fox und die AfD, dann wird das auf Dauer nicht funktionieren, ja, mit den anderen vier Parteien im Parlament.
Was hast du denn, die Meloni?
Ich habe die Meloni, nehme ich aus.
Ja, ja, die ist aber auch bei Patrioten.
Das weiß ich schon, aber die Meloni nehme ich aus. Ja, die ist halt irrtümlich dabei. Die Meloni nehme ich aus.
Leider nein.
Die hat nämlich eine Beweglichkeit, die ist unglaublich.
Die ist in derselben Organisation wie Herbert
Kickl. Ich weiß schon, aber die hat mit einer ganz anderen politischen Selbstverständnis, einer anderen Beweglichkeit. Die hat, ich vergiss die Szene, wie der Joe Biden ihr einen Bussi auf die Stirn gegeben hat. Ja. Das mag sein, weil sie kleiner ist und er größer ist, aber es ist irgendwie, wie soll ich sagen, die ist so beweglich. Das ist unglaublich. Daher zähle ich die nicht so streng dazu. Aber die steht ja nicht zur Debatte, außer dass Deutschland und Italien für uns wichtige Handelspartner sind. Und dann möchte ich jetzt langsam sagen, was sagen eigentlich die Knills, die Maras, die Wirtschaftsfiguren in der ÖVP, die das betrieben haben, dass der Nehammer scheitert und zurücktritt. Die ist da. Und die Raiffeisen, vor allem Raiffeisen. Ja. Also die Bankenabgabe habe ich noch immer nicht vergessen. Das war ein interessantes Thema für eine Übergangsregierung.
Ja, darf ich da jetzt einen Tipp geben? In Kürze gibt es Wahlen, die nennen sich Wirtschaftsfiguren.
Ja, genau.
Und ich glaube, dass das das erste Erlebnis Signal für den Herrn Maurer wird, der nämlich nichts anderes wollte die ganze Zeit. Der ist nämlich einer der Hauptregisseure. Der will Kanzler werden. Das ist der Punkt. Der arbeitet für seine eigene Karriere und missbraucht dafür sogar die österreichische Wirtschaftskammer. Und da sollten Sie alle mal, die jetzt dann wählen können, nämlich die Unternehmerschaft zum Beispiel, sollten Sie einmal abwenden von diesen Führern in der Wirtschaftskammer, die das Land gegen die Wand fahren.
Ein Zwischenruf. Da ist er gestanden, der Maurer. Du bist da gestanden, ich bin da gestanden, ich weiß nicht, ob ich auch dabei war. Und dann gesagt hat, na, das wird nichts mit der Ampel und mit den Roten. Die wollen ja gar nicht. Ja. Und jetzt macht er öffentlich erklären und sagt, na, die Blauen wollen ja auch nicht. Mhm. Ja, der, eigentlich sagt er nichts anderes als...
Vergaloppiert.
Ich will es. Ich, Harald Maurer, will es. Ich bin eine Uneinigkeit.
Würde mich nicht wundern.
Wer entdeckt mich eigentlich?
Würde mich nicht wundern, wenn der nächste Kanzler
kommt. Dann kommen wir zur ganz Abschlussrunde. Wir haben jetzt so geredet, was sind die Möglichkeiten, was sind die Wahrscheinlichkeiten, was wäre auch gut. Was sind die nächsten Schritte, die passieren werden? Sie glauben, es wird jetzt eine Expertenregierung kommen, Beamtenregierung, wie auch immer, und dann Neuwahlen? Oder wird die jetzt, sage ich einmal, wie man so schön sagt, Open-End einmal eingesetzt vom Van der Bellen ohne Ablaufdatum?
Also rein von der politischen aktuellen Situation, wo es ja in dem Land überall brennt, symbolisch gesagt, wirtschaftlich, muss es eine Regierung geben, die jetzt die Probleme anpackt. Der Wirtschaftsinvestitionen, der Arbeitslosigkeit, das Defizitverfahren. Und mit Verlaub, bin mir nicht sicher, ob das eine Expertenregierung kann. Wobei man unterscheiden muss, es gibt die Expertenregierung mit lustigen Experten, die verwalten. Was anderes ist es schon wieder, wenn man sich darauf einigen würde, eine Regierung der Sektionschefs, der führenden Beamten, die sind zwar lauter graue Mäuse und keiner kennt's, aber die haben wenigstens vom Inhalt eine Ahnung. Das heißt, denen könnte man grundsätzlich zutrauen, dass sie zumindest ein paar Punkte, ein paar Gesetze ausarbeiten, die im Parlament mit Mehrheit dann beschlossen werden können. Ein paar Feuerwehrgesetze, wie zum Beispiel dieses Defizitverfahren. Möglich. Auf Dauer gesehen ist das alles nichts. Auf Dauer gesehen sind das alles Krücken. Krücken, um jetzt eine Zeit zu überbrücken, damit sie quasi alle anderen Parteien erholen können und sich vorbereiten können für Wahlen. Weil es gibt keine Partei, die derzeit besser für Neuwahlen aufgestellt ist, wie die Freiheitliche Partei. Alle anderen sind es finanziell nicht, weil sie verloren haben die letzte Wahl, personell nicht und strukturell nicht. Nicht die SPÖ, siehe Doskozil, nicht die ÖVP, die fremdbestimmt ist, und auch nicht die Zwergenparteien, die jetzt auch Pirouetten nach der anderen machen. Die pinke NATO-Beate und der abgehalfterte Kogler. Die haben alle derzeit keine Startposition für Wahlen. Daher werden sie schön geeint mit ihrem Mentor, nämlich mit Van der Bellen, der Ampelmentor, jetzt ein Interregnum machen, das halt ein Jahr, eineinhalb, vielleicht sogar zwei Jahre dann dauert. Nicht gut fürs Land, sage ich auch gleich dazu. Aber wo man dann glaubt, es verändert sich was. Es kommt vielleicht irgendeine wirtschaftliche Verbesserung, aber es verändert sich, dass man nur nicht gleich wählen muss. Weil das ist das, was sie fürchten, weil da wird die Freiheitliche Partei gewinnen. Sie werden auf Biegen und Brechen versuchen, Wahlen zu verhindern. Sie werden das Volk ausschließen von der Mitbestimmung, das jetzt eigentlich zu den Wahlurnen gerufen werden müsste, um die Karten neu zu verteilen, um deutlichere Aufträge zu erteilen, wer dem Land Kanzler wird und wer nicht. Und das werden sie verhindern. Die Systemparteien, die vier, mit dem Systempräsidenten Van der Bellen.
Einsetzen bin ich dagegen. Der Bundespräsident hat niemanden einzusetzen. Sondern es werden sie, wenn das so ist, wie es ausschaut, vor allem wegen dem drohenden EU-Defizitverfahren, werden sich zusammenfinden müssen, die ÖVP und die SPÖ, so wenn man das tut bei der ÖVP, aber es ist so. Ja. Und die werden einen Vorschlag machen, wer diese Übergangsregierung machen soll. Und diese Übergangsregierung braucht im Parlament eine Mehrheit. So, dann kann die, wie du sagst, ein Jahr, eineinhalb Jahre oder was agieren. Ich schließe nicht aus, dass das dann irgendwann zu Neuwahlen führt, spätestens wenn es um die Sparpakete geht. Aber das würde ich heute für das Gescheiteste, weil sonst kriegen die kriegen solche Kabeln, die Österreicherinnen und Österreicher. Wenn da eine Streiterei schon wieder losbricht und weitergeht und aus. Ne?
Du glaubst genauso wenig wie ich, dass diese Riesenprobleme, die wir im Moment haben, nämlich in erster Linie budgetäre, dass das eine Übergangsregierung lösen kann. Also davon bin ich überzeugt, dass das nicht funktioniert. Da sage ich lieber, so rasch wie möglich Neuwahlen. Wenn man sie jetzt ausrufen würde, sind sie in zwei Monaten, drei Monaten, also im Juni, und dann hast du neue Verhältnisse und dann kann es hoffentlich eine Regierungsbildung
herstellen. Ja, das hat eine gewisse Grundlage. Zwar die Übergangsregierung, erstens mal hast du die Wiener Wahl am 27. April, zweitens mal hast du das EU-Defizitverfahren, wo das ganze Theater wieder anfängt, drittens einmal musst du ein Doppelbudget machen, ohne mehr im Parlament kannst du das alles nicht machen. Ja. Und bei einer Neuwahl weißt du nicht, was nachher ist, und fängt das Theater wieder von vorne an.
Und es kommt ein neuer SPÖ-Obmann, der sagt, warum nicht mit der Freiheit?
Und es kommt ein neuer FPÖ-Obmann und die Welt schaut anders aus. Ja, ist die Wahrheit.
Viele Wenns und Abers, aber das werden wir sicher in den nächsten Wochen noch ausführlich diskutieren. Aber so lange müssen Sie nicht warten, denn Josef Czap und Peter Westenthaler sind morgen wieder da. Dann haben wir die neuen Umfragedaten. Die werden natürlich sehr spannend diese Woche. Jetzt eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.